ganz herzliches Willkommen zu diesem dritten Bibelkurssonntag im Sommer 2018. Und wir fangen an mit dem Lied 102, die dem Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft. Gleich nach dem Lied werden Sie zwei Berichte hören von Bibelkursteilnehmern, was sie für Erfahrungen gemacht haben. Der Erfahrungsaustausch ist ein wertvoller Beitrag im Bibelkurs. Im gesamten Bibelkurs geht es darum, dass man mal die ganze Bibel und den roten Faden durch die Bibel kennenlernt. Und so, wenn man mehrere Jahre hintereinander kommt, so hat man tatsächlich zu jedem Buch der Bibel etwas studiert und mal einen großen Bogen. Ja, mit dem Lied 102 fangen wir an und danach hören wir gleich zwei Erfahrungsberichte.
Mein Mann Matthias Schnürle und ich Magdalene Schnürle, wir haben Ihnen heute eine Geschichte mitgebracht, die sich im letzten Jahr ereignet hat und wir möchten Sie gerne daran teilhaben lassen. Eine Geschichte, wo man erkennen kann, dass Gott sorgt und dass man ihm vertrauen kann.
Meine Frau hat im Krankenhaus in Karlsruhe-Durlach als Diabetesberaterin gearbeitet. Sie hatte eine tolle Stelle und einen tollen Chef, der Chefarzt der inneren Abteilung, der Vertrauen in sie hatte und sie alles machen ließ. Aber schon länger hatte das Krankenhaus Probleme mit der Belegung, mit Ärzten, die gegangen sind, die gekommen sind, viel Wechsel. Und schon seit Ende 2017 waren schon ein paar Monate Unsicherheit, wie es denn mit diesem Krankenhaus so weitergeht. Im Dezember 2017 dann hat der Klinikkonzern Insolvenz angemeldet und war es die Frage, wie es mit 40 Kliniken weitergeht. Und der Betrieb wurde aber aufrechterhalten, wurde fortgeführt, auch in Karlsruhe. Dann war für den Standort Karlsruhe offensichtlich die Frage, wie es weitergeht. Und es gab noch eine Möglichkeit, dass sich irgendein Käufer für dieses Krankenhaus findet, der es übernimmt und der es fortführt, in welcher Form auch immer. Und dann hätte es irgendwie weitergehen können. Aber es kam anders. Mitte Januar 2018 kam die Nachricht, dass die Klinik zum Ende Februar 2018 geschlossen wird. Es gab eine Betriebsversammlung und schon während der Betriebsversammlung gingen Nachrichten übers Internet und waren im Radio Nachrichten zu hören, dass die Klinik in Karlsruhe geschlossen wird. Dann waren noch 6 Wochen Zeit, wie es weitergehen würde, was passieren würde. Eigentlich eine Situation, in der neben Magdalene 200 weitere Mitarbeiter dort in ein Loch hätten fallen müssen. Und die Frage war, wie geht es mit jedem weiter?
Mein Chefarzt hat mich dann gefragt, ja, wie geht es denn mit Ihnen weiter, Frau Schnürle? Und ich habe dann zu ihm gesagt, naja, ich habe mir überlegt und wahrscheinlich wird es auch so weitergehen, ich würde mich gerne als selbstständige Ernährungsberatung niederlassen. Mein Chef antwortete dann darauf, oh, das ist prima, dass er das weiß. Er wird dann versuchen, mich in die Klinik, in der er vielleicht weiterarbeiten kann, mich mitzunehmen. Er würde versuchen, einen Honorarvertrag ausarbeiten zu lassen, sodass dann dort die Diabetesberatung weitergeführt werden kann. Eine weitere Ärztin aus der Klinik, die sich auch niederlassen werden wollte, hat auch dann mich gefragt, als sie erfuhr, dass ich freiberuflich tätig werden möchte und auch da dann schon an mich gedacht. Wenn sie den Diabetesbereich ausbaut, wird sie sich melden. Und so habe ich ihr meine Handynummer gegeben. Am nächsten oder übernächsten Tag kam dann ein Anruf von einem Diabetesfachhandel aus Karlsruhe mit der Frage, was ich denn jetzt machen werde. Sie fragte, ob sie versuchen soll, mich im Betreuerteam aufzunehmen. Dadurch kann ich bei Menschen mit Diabetes, die eine Insulinpumpe erhalten, die technische Einweisung vornehmen. Ich habe natürlich sofort zugesagt. Das war der erste Baustein, den ich erhielt, ohne selbst zu fragen. Ein paar Tage später kam nochmals ein Anruf auch von einer niedergelassenen Ärztin aus Karlsruhe, die mich gerne in ihr Team aufnehmen würde. Eine weitere Möglichkeit war dann das Richtig-Essen-Institut, zu dem ich schon exakt ein Jahr vorher Kontakt aufgenommen hatte. Da habe ich die Möglichkeit, in einem Beraternetzwerk zu arbeiten, die Ernährungsprogramme anbieten, die über die Krankenkassen abgerechnet werden können. Aber es war noch nicht der richtige Zeitpunkt. Mein Beratungszimmer, das wir selbst renoviert haben, um vielleicht ab und zu ein paar Beratungen nebenher anbieten zu können, wurde gerade zu der Zeit so ziemlich fertig. Ab 1. März, der erste Tag, als ich dann zu Hause war, ich wurde von der Arbeit freigestellt, kam dann auch etwas später die Kündigung und so hatte ich die Chance, dass mir Gott noch 4 Monate lang mein volles Gehalt schenkte. An dem Tag las ich aus Psalm 25, Vers 12 die Losung: Wer ist es, der den Herrn fürchtet? Ihm weist er den Weg, den er wählen soll. An diesem Tag lag auch schon der erste Vertrag für die Betreuung von Insulinpumpen im Briefkasten. Und so konnte ich den Vertrag unterzeichnen. Ich habe in der Zeit so oft erfahren dürfen, dass Gott schon längst vor der Schließung des Krankenhauses alles für mich vorbereitet hatte. Es ging eine große Tür zu, aber viele kleine Türen gingen auf. Gott hat gesorgt und einen nahtlosen Übergang geschenkt. Zum 30.06. lief meine Kündigung aus und zum 1.07. habe ich meine Ernährungsberatung eröffnet.
Schön war auch, dass Magdalene nicht in ein Loch gefallen ist, wie man es erwarten hätte können, wie es doch in so einer Situation normal wäre, sondern dass sie ruhig bleiben konnte, dass sie Gott vertraut hat, auch in den Tagen, wo eben alles unsicher war. Und Gott hat es gut gemacht. Es läuft erst so langsam alles an, ist ja klar, da muss noch viel geschehen, viel Arbeit gibt es noch nicht, aber auch das können wir Gott in seine Hand legen und auch da wird Gott sorgen, dass es weitergeht und er weiß, wie es weitergeht. Vielen Dank fürs Zuhören.
Mein Name ist Tizza Schmidt. Ich bin 32 Jahre alt und ich komme aus Bochum, aus dem schönen Ruhrgebiet. Und zu meiner Lebensbiografie gehört, dass ich vom Beruf Hebamme bin. Den Beruf Hebamme habe, ein absoluter Traumberuf und ein Privileg. Im Rahmen dieser Ausbildung habe ich ein Praktikum gemacht vor der damaligen größten Abtreibungsklinik Deutschlands in München. 2007 war das, wo der Arzt täglich 20 Abtreibungen durchführt und durfte dort die Frauen, die auf dem Weg dorthin waren, die Paare, die auf dem Weg dorthin waren, fragen: Hey, was kann ich tun, was können wir tun, was muss es geben, dass du doch dein Kind bekommen kannst? Das war eine prägende Zeit, weil ganz viele unterschiedliche Menschen dort in diese Klinik reingegangen sind. Also mit viel Geld äußerlich betrachtet, mit wenig Geld äußerlich betrachtet, junge Leute, ältere Leute, Paare, wie auch immer. Und was prägend war, egal wie die Frauen dort reingegangen sind, ob gebeugt, unter Tränen oder sehr entschieden, alle Frauen sind gleich rausgekommen. Der Gesichtsausdruck, der tiefe Schmerz, wofür ich damals keine Worte hatte und wahrscheinlich die Frau selbst persönlich auch nicht. Und es führte in meinem Leben zu der radikalen Entscheidung, mit meinem Traumberuf Hebamme nie an Krankenhäusern zu arbeiten, wo Abtreibungen durchgeführt werden, weil dieser Schmerz, diese Not so unermesslich groß ist. Daraus folgte eigentlich sehr üblicher beruflicher Werdegang, der mich dann 2013 hier nach Eitlingen zum Bibelkurs führte. Eine Woche war ich hier und an dem Mittwoch gab es einen stillen Nachmittag, um einfach auf Gott zu hören. Und Gott stellte mir in dieser Stille die Frage: Hey Tirza, glaubst du, dass ich dich lieb habe? Glaubst du, dass ich dich liebe? Und meine Frage war nicht mehr als nein. Es war nicht vielleicht glaube ich das oder vielleicht glaube ich es irgendwann. Nein, ich kann es im tiefen Herzen nicht glauben. Und Gott fragte, wenn du mir nicht glauben kannst, wie kannst du dann einem Menschen glauben, wenn er dir sagt, ich liebe dich? Wie kannst du einem Menschen vertrauen, wenn du mir nicht vertrauen kannst, wo ich Gott bin, ja, der es gut meint und der alles im Blick hat? Im weiteren Verlauf der Woche wurde mir als zweites deutlich, dass es ansteht, eine Anlaufstelle zu schaffen in Bochum für Menschen nach einem Schwangerschaftsabbruch. Das war mir auf dem Herzen seit dieser Erfahrung vor der Abtreibungsklinik und die Zeit hier im Bibelkurs hat mit dieser Frage vieles ins Rollen gebracht und mit dem Wissen, wenn es klappen soll, dann geht es nur mit Gebet und in Vertrauen auf Gott. Heute, 2018, gibt es diese Anlaufstelle in Bochum, seit letztem Jahr 2017 offiziell eröffnet, für Menschen nach einem Schwangerschaftsabbruch. Nicht nur für Frauen, die es vielleicht oder definitiv primär zuallererst betrifft, auch für die Männer, die Hebammen, die Ärzte, die Krankenschwestern, die Arzthelferinnen, alle, die in diesem ganzen Prozess mit einbezogen sind, aber auch für Menschen, die sagen, hey, ich sollte abgetrieben werden oder ich bin nicht gewollt oder für Geschwisterkinder, die sagen, bei uns fehlt einer in der Familie. Und das ist vielleicht krass, weil man denkt, wie kann das sein? Ja? Die Villa Vie hat offene Türen, ganz zentral unter Menschen und zwar so offen ist die Tür, offener geht gar nicht. Ja? Und es ist wirklich eine Einladung und man fragt sich vielleicht, wie kann das sein? Abtreibung ist doch schlecht, da stirbt ein Mensch. Und ja, das stimmt. Es stirbt ein Mensch, es stirbt das eigene Kind, aber die Frau überlebt. Und was ist dann? Und ich als Tirza, die ich geliebt bin, habe in mir eine lebendige Hoffnung, ja, weil Jesus in mir lebt. Jeder von uns, der Jesus hat, hat eine lebendige Hoffnung und diese lebendige Hoffnung geht weiter als die Schuld, als das Endgültige. Und ich sage euch zwei Beispiele und dann schließe ich auch, wie lebendig das sich praktisch ausüben kann. Und diese Hoffnung haben wir in uns. Wenn du Jesus noch nicht kennst, hast du die lebendige Hoffnung, bist du tot. Aber wenn du Jesus kennst, ja, hast du die lebendige Hoffnung. Und es ist egal, ob man 14 Jahre alt ist oder 76, ja, lass uns wirklich diese lebendige Hoffnung uns lebendig werden lassen. Später gibt es für alle Kekse, Villa Vie Kekse, wer gerne möchte oder gerne noch ins Gespräch kommen möchte oder Flyer haben möchte, keine Ahnung, aber lasst uns wirklich die lebendige Hoffnung in uns Raum geben.
Diese kurzen Erfahrungsberichte und eindrücklichen geben einen kleinen Einblick in das, was wir diese Wochen erleben. Und Andrea Berger wird jetzt gleich das folgende Lied vorstellen, was noch in keinem Liederbuch steht. Und nach dem Lied werden wir die Botschaft hören von unserem Bibelkurslehrer für die kommende Woche. Kurt Schneck ist gestern aus Kärnten angereist und wir freuen uns auf diese Botschaft in der Bibelstunde und auf die neue Woche mit dem Unterricht. Danke für diese Berichte und danke für das Lied. Herzlich willkommen, Kurt Schneck.
Wir singen gleich ein Lied, das, wie gesagt, noch in keinem Liederbuch steht. Wissen Sie, wie Edelsteine entstehen? Was braucht man, damit ein Edelstein später entstehen kann? Man braucht Mineralien, man braucht Wasser und man braucht Druck. Wasser, Mineralien, Druck. Aus Tränen, salzigen Tränen werden Edelsteine. Aus Tränen werden Edelsteine, gewachsen unter Druck und Leid. Sie glänzen in dem Licht des Himmels und spiegeln seine Herrlichkeit. Dieses Lied, das wir jetzt gleich singen, wurde geschrieben nach einer ungefähr zweijährigen Phase von ganz viel Leid. Ich kenne das Ehepaar, das dieses Lied geschrieben hat, persönlich, nur so bin ich überhaupt an die Noten rangekommen. Und sie haben in diesen 2 Jahren ganz viele, ganz schwere Erfahrungen gemacht. In diesen ungefähr zwei Jahren waren sie fast jeden Monat konfrontiert in ihrer Familie mit einer neuen Krankheitsdiagnose, mit dem Verlust von mehreren nahen angehörigen Menschen. Und nach dieser Phase von ungefähr 2 Jahren haben sie dieses Lied geschrieben. Sie wissen ganz genau, wovon Sie sprechen, wenn Sie dann schreiben von Momenten, in denen man fast meint, der Herr hätte mich vergessen, oder von Nächten, die endlos scheinen. Vielleicht haben Sie auch schon mal Situationen erlebt, wo Sie dachten, Sie könnten nie wieder lachen und Sie wären mit Ihrem Kummer und Ihrem Schmerz völlig allein. Oft wird viel Zeit vergehen, bis sich irgendwo ein Glänzen zeigt und man ahnen kann, dass da gerade ein Edelstein entsteht. Das geht nicht nach ein paar Minuten, ein paar Tagen, ein paar Monaten. Es dauert Jahre, bis das Mineral unter Druck mit dem Wasser zusammen zu einem Edelstein wird. Aber irgendwann wird ein stilles Strahlen auch und gerade die schwersten Lebenswege überstrahlen. Das wird ein stilles Strahlen sein. Es wird kein Hurra und Juhu und wie schön, dass es alles so war. Das wird es wahrscheinlich nie geben. Aber ein stilles Strahlen in unseren Herzen. Im Psalm 56 steht eine schöne Stelle: Der Herr sammelt meine Tränen in seinem Krug. Er zählt sie alle. Und irgendwann ist der Krug voll. Und dann sagt er, jetzt ist es genug. Und diese ganzen Tränen, die verrinnen dann nicht einfach nur im Sand und das war es dann halt, sondern aus den Tränen macht der Herr was Wunderbares. Teure Diademe entstehen unter seiner liebevollen Hand. Und das wollen wir Ihnen jetzt singen.
Schönen guten Tag oder besser gesagt Nachmittag. Wir nähern uns der kritischen Phase. An jedem Tag um 14.36 Uhr hat jeder bekanntlich seinen statistischen Todpunkt. Da sind Leute so schlaff und schlapp, dass man sie mit einem nassen Lappen erschlagen kann. Für die mich nicht kennen, Kurt Schneck aus Österreich, verheiratet mit meiner Frau. Wir haben auch 2, 3 Kinder und insgesamt zusammen 9 Enkelkinder und ein Teil unserer Familie ist gerade auf der Burg. Darum ist meine Frau auch dort und nicht da. Liebe Grüße, soll ich sagen. Als Thema für die heutige Bibelstunde habe ich angeboten, ich bin der Herr, dein Arzt. Der Text dazu steht in 2. Mose Kapitel 15, in den Versen 22 bis 26 und 27 dann noch. Mose ließ Israel ziehen vom Schilfmeer hinaus zur Wüste Schur. Und sie wanderten 3 Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Und da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war sehr bitter. Daher nannte man den Ort auch Mara. Und es murrte das Volk wieder Mose und sprach, was sollen wir trinken? Er schrie zu dem Herrn und der Herr zeigte ihm ein Holz, das warf er ins Wasser und da wurde es süß. Und dort gab ihnen Gesetz und Recht und versuchte sie und sprach, wirst du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen und tun, was recht ist vor ihm und merken auf seine Gebote, halten alle seine Gesetze, so will ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Und sie kamen dann nach Elim. Da waren 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume und sie lagerten sich dort am Wasser. Nun, wenn man in den Zusammenhang hineinschaut, dann merkt man, dass hier etwas Interessantes angezeigt ist, nämlich nach Wundern und Gesang eine Durststrecke. Und das ist von Gott geplant und von Gott auch so geführt. Hinter ihnen liegt eine Menge Freude und Jubel und viel gelöste Heiterkeit. Sie sind erlöst und befreit, schauen zurück auf einen erledigten Feind. Das ist schön, das ist herrlich, aber es geht so nicht immer weiter. Gott hat mit seinem Volk noch ein paar Dinge vor und darum ist das Nächste, was er ihnen zumutet, eine Entschlackungskur in Bad Mara. Nun, Mara liegt auf dem Weg und es ist kein Irrweg. Mara, das ist so ein Ort, der zu einer notwendigen, vielleicht auch notvollen Begegnung mit mir selber führt. Es gibt also jetzt nach Wunder und Gesang eine Durststrecke. von Gott geplant, von Gott geführt. Und man fragt, warum? Nun, Gott ist nicht allein der Gott, der die Ägypter ersäuft, der Wolken- und Feuersäule errichtet, das Meer teilt, die Sonnen verfinstert, die Weltmacht Ägypten zum Narren hält, ein Volk aus der Sklaverei herausführt. Gott ist nicht nur der Herr, der große Bewegungen auslöst und alle Hindernisse durch Wunder beseitigt. Er ist auch der Gott, der ein Gefährte ist auf den Durststrecken. Der Freund und der Kamerad auf den Wanderungen ohne Sensationen. Nicht nur der Gott des Singen und des Tanzens, der Pauken und Trompeten, denn das Leben ist noch mehr und anders. Die meisten Dinge im Leben sind eben keine Sensationen. Und Gott ist auch nicht Lieferant von Stimmungen und Gags, die von einem Höhepunkt zum nächsten führen. Er ist ein Kamerad auf Durststrecken, der Freund an meiner Seite, wenn der Weg lange ohne Sensationen verläuft. Gott meines Alltags, und da geht es meistens recht unspektakulär zu. Nein, das Leben ist keine Kette von Wundern. Aber Gott plant eine Durststrecke und Sie sollen erfahren, ich bin nicht nur da, wenn es um das Große geht und wenn Sensationen dran sind. Ich bin vor allem bei dir, wenn du allein bist, wenn es still ist um dich, wenn alles sehr unspektakulär abläuft. Nun, das Erste, was man hier dazu sagen darf, ist, sie machen eine verstörende Entdeckung. Es gibt auch im neuen Leben bittere Wasser. Der Schlüsselsatz heißt für mich, es hat nur eine einzige Nacht gebraucht, um Israel aus Ägypten herauszubringen. Aber es braucht 40 Jahre, um Ägypten aus Israel herauszukriegen. Eine Nacht, um Israel aus Ägypten zu holen. 40 Jahre, um Ägypten aus Israel herauszukriegen. Und eine der Erfahrungen, die sie machen, relativ früh, auch im Leben nach diesem Durchzug durch das Meer und nach der Befreiung, gibt es bittere Wasser. Das sind Dinge, die Gott jetzt erst heilen kann. Sie haben ihn zuerst erlebt als Befreier. Nun erfahren sie ihn als Arzt. Er hat seine Patienten aus der Knechtschaft befreit, oh ja, aber dann nimmt er sich der Bitterwässer unseres Lebens an. Denn was Gott sich da aus Ägypten befreit hat, war ja nichts anderes als ein fahrbares Lazarett. Ein Volk mit einer 200-jährigen Sklavengeschichte, unterdrückt und desolat. Und dieses Volk hat seine ganze vergangene Geschichte mitgebracht. Aber es ist eine Geschichte, die von nun an in Gottes Hand ist. Und Gott nimmt sich dieser Geschichte nun auch an. Das hat natürlich damit zu tun, dass wir für Gott auch nicht unbedingt ein Schnäppchen gewesen sind. Manche denken ja wirklich, also was für ein Glück, dass ich zum Glauben gefunden habe. Was Gott sich da eingehandelt hat, sagt er, ja, ich weiß ganz genau, was ich mir bei dir eingehandelt habe. Meine schlaflosen Nächte sind seit deiner Bekehrung noch zahlreicher geworden. Wir sind schwierig, belastet, geprägt von vielen problematischen Einflüssen, wie wir das gestern im Bild auch gesehen haben. Nicht unbedingt ein toller Fang für Gott. Und Ägypten hat seine Spuren hinterlassen. Ägypten, das ist ihre Herkunft. Ihre bisherige Lebensgeschichte, ein Leben unter versklavenden Verhältnissen. Ägypten hat sie erzogen, sie tief geprägt und buchstäblich hörig gemacht. Und wir leben es in unserem Leben, wie wir immer noch hören auf das, wo wir herkommen. Das Ergebnis von Ägypten ist ein gebrochenes Herz und ein geängsteter Geist. Und in dem ganzen Denken, in den Reaktionsmustern, das ist alles Sklavenmentalität, gedrückt und oft sehr primitiv und dekadent geworden. Aus Ägypten haben sie Werte und Einstellungen und Methoden mitgebracht und unter der Peitsche Pharaos entwickelt man keinen aufrechten Gang. Da wird jemand nicht entfaltet zu einem edlen Charakter und schönem Menschentum. Da werden die niederen Instinkte geweckt, da wird man geschlagen und im Gegenzug tritt man den Nächsten auch, den man erreichen kann. Nein, Ägypten macht nicht schön. Ägypten macht hässlich. Und Ägypten macht nicht edel. Da verroht und vertiert der Mensch. Und jetzt muss sich da Gott erweisen als Arzt. Und er nimmt sich diese Arbeit mit uns gerne an, lädt sie sich gerne auf. Denn wenn wir erlöst sind, uns entschieden haben für Jesus, ist Gott nicht so einfach fertig mit uns. Bei ihm geht die Arbeit jetzt erst so richtig los. Es gibt zwei Sorten von Bitternis im Leben. Die, die ich mir selbst bereitet habe durch Schuld. Aber dann auch die Bitternis, die andere an mir angerichtet haben, in Gestalt von Schicksal, von Verletzung. Bittere Wasser im neuen Leben. Eine überraschende, verstörende Erfahrung. Es ist nicht alles verschwunden, es hat sich nicht alles in Luft aufgelöst. Das, was sie mitgebracht haben, bedrängt sie weiterhin. Das Zweite ist, dass Gott ein Holz hat, das bittere Wasser süß macht. Als Mose zum Herrn schreit, zeigt er ihm ein heilendes Holz. Und das bedeutet, das Ungenießbare des Lebens wird süß. Das Bittere wird verwandelt. Vergangenheit wird zum Segen, erfahrenes Leid wird zur Hilfe. Erlittene Wunden und Verwundungen machen barmherzig. Schweres wird förderlich, wenn Gott die Bitternis herausnimmt. Dieses Holz, und da sind sich viele in der Geschichte der Auslegung einigermaßen einig, ist eine Prophetie auf das Kreuz Christi. Das Holz, an das er gehängt wird, um mit allen Bitterkeiten fertig zu werden. Und dieses Holz bedeutet drei Dinge: Vergebung, Verstehen und Annahme. Ich brauche alles drei. Ich muss wissen, dass ich jemanden habe, der mich versteht. Und ich muss wissen, dass ich geliebt bin. Und ich muss wissen, dass mir vergeben ist. Das Holz bedeutet zunächst Vergebung. Die Bitternis der Schuld, die abgenommen wird. Und immer wenn Schuld im Spiel ist, sagt Gott, ich vergebe dich. Fürchte dich nicht, du brauchst keine Angst vor mir zu haben. Ich bin bereit, dir zu vergeben. Immer wo Schuld im Spiel ist, weist Gott uns auf das Kreuz hin. Da wurde mit dieser Sache umgegangen. Schuld wurde auf Christus gelegt und von ihm erledigt, ausgekreuzt und entsorgt. Und alle Bitternis der schlaflosen Nächte, des schlechten Gewissens, des klopfenden Herzens, wenn ich ans Gericht denke, all das nimmt Gott weg. Ein Holz, das bittere Wasser süß macht. Vergebung. Das Holz bedeutet dann aber auch, ich verstehe dich. Ich kenne Bitternis aus eigener Erfahrung. Ich habe es selber durchgemacht. Und im Hebräerbrief lesen wir an mehreren Stellen, wie von Christus die Rede ist, dass er alles Mögliche, auch an menschlicher Erfahrung, durchleiden musste. Dass er versucht wurde wie wir. Dass er selber gelitten hat und in diesem Leiden selber dann auch barmherzig wurde. Und wir lesen hier auch davon, dass er unsere Schwachheiten kennt. Und wir wissen, dass er unter Tränen zu Gott gefleht hat. Jesus ist nichts erspart geblieben. Und er sagt, ich verstehe dich. Ich weiß, wie es Versuchung sich anfühlt, wenn man an seine Grenzen kommt. Ich weiß, was das ist, wenn der Feind nicht locker lässt. und zum 100. Mal schon anläuft. Er hat mich auch nie in Ruhe gelassen. Ich kenne es. Ich kenne auch das Dasein eines Flüchtlings, dass man ein Fremder ist, unverstanden. Und ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man verraten und verkauft wird, verleugnet und verachtet, verspottet, verfolgt und bedroht. Und wenn sie einen in den Stich lassen, wenn du niemanden mehr hast, der zu dir hält und dem du etwas bedeutest. Ich weiß, was es heißt, preisgegeben und ausgeliefert zu sein. Ich kenne es. Es ist mir nichts fremd. Ich verstehe dich. Das Holz bedeutet dann aber auch Annahme und Liebe. Die Schäden, die ich durch die Schuld anderer abgekriegt habe, diese Schäden, deren nimmt sich Gott ebenfalls an und löst sie durch Liebe. Nein, bei vielen Bitternissen in unserem Leben ist nicht die eigene Schuld im Spiel. Da sind andere an uns schuldig geworden und sie sind uns etwas schuldig geblieben. Vielleicht ist da eine Erbkrankheit, vielleicht sind da Neigungen, Veranlagungen, die ich übernommen habe. Diese mangelnde Fähigkeit zu vertrauen, weil Eltern die Lektionen des Urvertrauens nicht vermittelt haben. Da ist keine Geborgenheit gewesen, kein echtes Zuhause. Und darum ist jemand womöglich immer irgendwie auf der Flucht und auf der Suche. Da ist einer kalt geworden, weil er nie wirklich gewärmt wurde. Und weil das Leben ihm dann eine kalte Dusche nach der anderen serviert hat, da ist einer unter Schlägen hart geworden oder da war der nette Onkel, der ein bisschen zu nett war. Oder man war ein Opfer von Wohlstandsverwahrlosung, wo man zwar jede Menge Dinge und Spielsachen bekam, aber niemals Liebe, Zeit und Geborgenheit. Und Gott sagt, ich habe für dich auch ein Holz. Denn dieses Holz sagt, schau her, so sehr liebe ich dich. Denn dieses Holz, das Kreuz sagt, das ist der Preis, den ich für dich bezahlt habe. So viel giltst du mir. So wertvoll bist du für mich. Diesen Preis habe ich für dich bezahlt. Und egal, wie dein Selbstbild ausschaut, ich liebe dich. Mir bist du so viel wert, dass ich ein ganzes Leben für dich hingebe. Und so sagt uns dieses Holz auch liebevolle Annahme, wo ich eine vereinsamte, enttäuschte, verletzte, gekränkte Seele habe. Schon das Evangelium im Alten Bund ist voll von Bildern der Zartheit und der Behutsamkeit Gottes. Wer uns annimmt, aufnimmt, trägt, das Gebrochene nicht endgültig zerbricht, das Angeknackste nicht wegschmeißt, wer sich um uns kümmert. Und Vergebung und Annahme haben dann ein schönes Ziel. Ich soll auch anderen vergeben. Ich merke hier nur am Rande an, das jüdisch-christliche Erbe hat eine unbezahlbare Sache in diese Welt gebracht, nämlich die Beurteilung des Menschen vom Kreuz her. Und diese Beurteilung hat eine enorme Aufwertung des Menschen mit sich gebracht. Vom Kreuz her wird der Mensch als wertvoll angesehen und mit einer unantastbaren Würde ausgestattet. Und diese Menschen, die aus einer Kultur kommen, wo man das Leben einfach in den Nil geschmissen hat, als ob es nichts wert wäre, denen sagt Gott, so viel giltst du mir. Und unser ganzes Denken bis heute über die dritte Welt, warum wir Elend als Elend wahrnehmen, warum wir uns über Rettungsprogramme und Hilfsmaßnahmen, Flüchtlingsfragen den Kopf zerbrechen, das hat mit dem Wert eines einzelnen Menschen zu tun. Und selbst der Humanismus, auch wenn er heute ohne Gott auskommt, hat seine entscheidenden Impulse aus dem Evangelium. Dass der einzelne Mensch einen hohen Wert hat, das ist ein Erbe des Kreuzes. Weil Gott am Kreuz klar gemacht hat, was ihm ein Mensch bedeutet. Und egal, wie man über Geschichte denkt, es ist falsch, die antike Welt in irgendeiner Form zu idealisieren. Das war Sklaverei, das war Preisgabe von Kindern im Aussetzen, das war der nie dagewesene Verlust der Würde der Frau. Das war Verachtung für das Minderwertige. Das war eine Kultur, in der über 50% Sklaven gewesen sind. Nein, die Antike war nicht edel, sie war nicht hell, sie war nicht schön. Dass eine Geschichte der Barmherzigkeit angefangen hat in dieser Welt und diese Welt dann auch bestimmt hat, diese Geschichte der Barmherzigkeit geht zurück auf das Evangelium. Aus dem Evangelium sind die großen Werke der Barmherzigkeit gewachsen. Ob das Gefangenenseelsorge gewesen, ob das Geburtshilfe- und Entbindungskliniken gewesen sind, ob das Armenspeisung gewesen ist, ob das Fürsorge gewesen ist, die so weit ging, dass Leute sich an anderer Stelle ihrer Genossen als Sklaven verkauft haben, im Austausch, damit der andere freigehen konnte, ob das das Kind geworden ist, das einen ganz neuen Wert bekam. Alle diese Werke der Barmherzigkeit haben ihre Wurzeln im Evangelium und das Evangelium hat einen entscheidenden Punkt an der Stelle, dass am Kreuz gezeigt wird, das ist der Wert eines Menschen. Das habe ich bezahlt, das habe ich für ihn eingesetzt. Annahme. Liebe. Und viele Leute könnten lebenstüchtiger werden, wenn sie diese Frage zulassen würden. Wenn sie Gott fragen, wozu bin ich denn da? Dass Gott ihnen sagt, ich habe dich je und je geliebt und aus lauter Güte zu mir gezogen. Ich habe dich angenommen. Und ich möchte, dass du in dieser Welt und in diesem Leben jemand wirst, in dem ich sichtbar und erkennbar bin. Und das alles mit deiner Geschichte, mit deiner Herkunft, mit deiner Vergangenheit. Mich beeindruckt nicht, wo du herkommst. Mir ist vor allem wichtig, wohin ich mit dir gehen kann. Das ist das Entscheidende für dich. Wozu bist du da? Nun, um diese Liebe, die Gott zu dir hat, auszudrücken, anderen zu vermitteln, an sie weiterzugeben, sie weiterzureichen, ja, wie es so schön im Lied geheißen hat, in einem stillen Strahlen. Da muss man keinen Krach machen dazu. Aber dass jemand in sich ruht, weil er weiß, ich bin angekommen, ich bin angenommen und nichts reißt mich aus der Hand dieses liebenden Gottes. Er hat zu viel für mich eingesetzt, als dass er mich irgendwie in einer Form preisgeben und wieder wegwerfen könnte. Ich bin angenommen, ich bin angekommen. Und dieser Gott liebt und bleibt beharrlich liebender. Ich halte das übrigens für eines der wichtigsten Momente überhaupt in aller Seelsorge und Verkündigung. Von 10 Predigten, eine über Sünde und 9 darüber, wie sehr wir akzeptiert sind, wie sehr wir geliebt sind. Die Leute sind schon verunsichert, zerdrückt und zerknautscht und zerschlagen genug. Die brauchen nicht auch von uns Predigen noch eins obendrauf kriegen. Sie müssen hören, dass sie geliebt sind, dass Gott sie angenommen hat und dass er unendlich, unaufgebbar, unaustauschbar wertvoll ist, dieser Mensch. Das müssen sie hören. Und dass er unerschütterlich und unaufhörlich geliebt ist und dass Gott alles gegeben hat und daran zugrunde ging, weil er liebt. Und so sind Minderwertigkeitskomplexe im Angesicht des Kreuzes nicht notwendig. Aber Gott versenkt sein heilendes Holz in die Bitterkeiten des Lebens und sagt, egal, was man dir gesagt hat über dich, egal, was sie dir angetan haben, das sage ich über dich. du bist wertvoll, du bist geliebt und ich gehe mit dir einen besonderen Weg. Und dann kann man natürlich noch eine Lektion dazu lernen, das werden wir in der Woche noch ein bisschen anschauen auch. Ich habe dir vergeben, vergib du auch. Entlaste dich. Es gibt ja nichts Dümmeres, als nachtragend zu sein, gell? Wer ist denn belastet beim Nachtragen? Nun, der, der trägt. Der andere ist schon längst über alle Berge oder gar nicht mehr in dieser Welt. Nur ich schleppe Sachen mit mir herum und trage sie jemandem nach. Und Gott sagt, ich habe dir vergeben, vergib du auch. Und du wirst durch Vergebung frei werden. So kommt dieses Geheimnis der Liebe in Gang. Geliebte werden zu Liebenden. Wunden machen barmherzig. Vergangenheit wird zum Segen. Leid wird zur Hilfe. Schweres wird förderlich. Angenommene Menschen können andere auch annehmen. Und wer selber betroffen ist, kann auch betroffen sein im Umgang mit anderen. Und wer von Gott in den Arm genommen wurde, wird auch andere in den Arm nehmen. Nur Liebe erzeugt Liebe. Ein letztes. Ich bin der Herr, dein Arzt. Dort in Mara gab er ihnen Recht und Gesetz. Und er sagt, wenn du dich daran hältst, will ich dir keine der Krankheiten Ägyptens auferlegen. Er gab ihnen Recht und Gesetz und ich will dir keine der Krankheiten Ägyptens auferlegen. Die Krankheiten Ägyptens kamen ja nicht von ungefähr. Das war eine Gott aufs Tiefste entfremdete Kultur mit allem, was sich daraus an Nöten und Zerstörung ergab, so weit, so klar. Und jetzt kommt eine spannende Sache, für mich unglaublich aufregend. Gott heilt durch das Gebot. Manchmal auch durch Therapie, okay. Aber vor allem heilt Gott durch das Gebot und ihr braucht das nur mal durchdeklinieren. Was meint ihr, wie viele Verletzungen und zerstörte Seelen uns erspart blieben, würden wir uns an das Gebot halten? Sieh es mal von der Seite. Fairer Umgang mit den Eltern, Sabbat halten und Ruhe geben, nicht eine endlos gestresste Existenz sein. Nicht schädlich tötend ins Leben anderer eingreifen, die Treue halten, jemanden nicht bestehlen, nicht belügen und nicht begehren, was er hat. Leute, was leiden wir denn unter dem Bruch der Gebote? Was sind das für Krankheiten, die wir da auf uns geladen haben, indem wir das Gebot ständig brechen und missachten? Denn Gott heilt durch das Gebot. Noch mehr. Das Gebot ist Gnade. Die erste Geistesgabe Gottes ist das Gesetz. Lest mal nach bei Hesekiel und beim Propheten Jeremia, was als erstes kommt, wenn Gott den Geist zurückbringt, wenn er wieder ins Herz einziehen kann, dann ist das Erste, dass er aus den Leuten Menschen macht, die sich wieder an seine Rechte und Gebote halten. Das ist die erste Geistesgabe. Gottes Gabe ist sein Gebot. Das Gebot ist Gnade, das Gesetz ist ein Geschenk. Gott beschenkt uns mit dem Gebot. Wir haben einen Gott, der uns nicht unerzogen lässt, der uns nicht verwildern lässt. Und wir haben den längsten Psalm in der Bibel, der Psalm 119 ist überhaupt ein einziger begeisterter Lobpreis über dieses Wort Gottes mit den Pflichten und Geboten und mit den Aufträgen und Anliegen Gottes. Ohne Gesetz regieren die Instinkte und die Triebe, die Bedürfnisse und Vorlieben, das Begehren und die Leidenschaften. Und das geht sehr oft oder in der Regel auf Kosten anderer. Wir würden unsere Eltern vernachlässigen und als lästige Last abschütteln, den anderen in seinem Lebensrecht beschneiden, treulos werden, uns dem vergreifen, was des anderen ist und uns gerne durch Lügen aus der Affäre ziehen und aus dem Neid und dem Begehren ergeben. Das würden wir doch ohne Gebot tun. Ohne Gesetz landen wir bei gnadenlosen Verhältnissen. Schaffen wir das Gebot ab, ist das auch die Abschaffung des Menschen. Und eine Welt, die das Gebot Gottes verwirft, wird zu einem einzigen Krankenhaus. Eine kranke Welt ist das Ergebnis von Verweigerung der Beugung unter den Willen Gottes. Eine Kirche, die das Gebot verwirft, gerät in geistlose Zustände und Geistverlassenheit. Denn Gebot und Gnade und Geist gehört bei Gott immer zusammen. Und so beschenkt Gott uns als weiser Arzt mit seinem Gebot. Und es bleibt auch, dass wir nach Gnade, dass wir nach Scheitern am Gesetz, doch, das kommt vor, dass wir nach dem Scheitern am Gesetz aus Gnade angenommen werden und bleiben. Aber die Gnade hebt das Gesetz nicht einfach auf. Torah, die Weisung Gottes für den Umgang mit ihm. Und so führt der Glaube zum Gehorsam, die Beziehung zur Erziehung. Das Heil wirkt sich aus in Heiligung und mein Verhältnis bestimmt dann auch mein Verhalten. Und Leben mit Gott ist ein Leben in den Ordnungen der Liebe. Und als letztes, wenn man diese Pille fröhlich geschluckt hat, nur zwei Sätze, nach jedem Mara gibt es dann ja auch ein Elim. Gell? Das sind die Bibelkursteilnehmer hier besonders begünstigt. Die sind hier in Elim, denn da gibt es 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume oder irgendwelche anderen Stauden, die ihr hier so herumstehen habt. Aber Elim ist ein wundervolles Bild der Ruhe, der Fülle, der Erfrischung, des Genießens und im Schatten sitzen, um dann in aller Ruhe mit Gott seinen Schaden auch ausheilen zu können. Man muss nicht immer in den Bitterwässern unseres Lebens herumschwimmen. Darum kommt nach Mara auch ein Elim. Aber die Botschaft ist klar, bittere Wasser im neuen Leben, keine Überraschung. Ein süßes Holz, das durch Vergebung, Annahme und Verstehen mein Leben süß machen kann. Eine Wertzusage, die unglaublich ist. Und dann ein Gebot, das das Leben der Erlösten regelt, damit man eben nicht unter den Krankheiten und Zuständen Ägyptens weiter dahin vegetieren muss. Und auch wenn es manchmal schwer ist, in Mara zu sein, am Ende gibt es ein Elim. Amen. Herr Jesus Christus, wir wollen dir von Herzen danken, dass wir solche Wege von dir geführt werden, wo du uns zum Freund wirst, zum Begleiter im Alltag und wo du nicht von unserer Seite weichst, egal was wir in unserem Leben noch entdecken mögen. Du bist treu, du bleibst da. Du hast es ohne dies längst gewusst. Und so haben wir dich als unseren Arzt, der heilt, auch durch das Gebot, durch die Gnade und durch deine Gegenwart. Amen.